Und ich möchte uns das vorlesen. Kurz das dritte Kapitel aus Buch Josua. Da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch sollen zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein, kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr bis an das Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels: Kommt herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Hewiter, Pherisiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stämmen Israels 12 Männer aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, und über den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen, und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße an den Flussrand in das Wasser tauchten, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zadan liegt, aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinabfloss zum Salzmeer, also zum Toten Meer, nahm ab und verlief sich völlig, so ging das Volk hinüber vor Jericho. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging trockenen Fußes hindurch, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Also, wir haben das ein bisschen so genannt, so neues Land einnehmen, im Glauben auch vorwärts gehen im Leben. Das ist natürlich immer so, das Buch Josua wird oft hervorgezogen bei den Themen, auch Nehemia zum Beispiel, so, dass Jerusalem wieder gebaut wird, die Stadtmauern gebaut werden, wie das aussieht. Und ich möchte auch gar nicht in dem Buch ins Detail gehen, in all diesen Dingen, aber die Dinge, die mich selbst so bewegen und so Glauben leben, habe ich es mal genannt, wenn wir durchs Wasser gehen. Oder vorm Wasser stehen. Und der Josua, das sagt man gestern, dieser Name ist ja auch der Name Jeschua, der Retter. Und es ist so ein Sinnbild auch auf das Leben von Jesus Christus. Es gibt ja viele so Vorschattungen im Alten Testament, so nennt man das, auf das Leben dann letztendlich von Jesus Christus. Auf den, der wirklich kommt und der dann wirklich rettet, der sein Volk errettet. Und wir sehen das zum Beispiel dann im Lukas-Evangelium, im sogenannten Weihnachtsevangelium, wenn es dann darum geht, dass dieser Simeon, ein alter Mann, dann sagt, dass er dieses kleine Kind, dieses Jesuskind sehen darf im Tempel, und dann Gott preist und sagt: Jetzt lässt du deinen Diener in Frieden dahin fahren, weil ich einen Retter eigentlich sehen durfte. Ich durfte den Retter Israel sehen. Und wir wissen alle letztendlich, vielleicht nicht alle, aber ich hoffe alle, und wenn noch nicht alle, dann hoffentlich am Ende der Woche alle, dass Jesus nicht nur eben der Retter von Israel ist, sondern aus Israel heraus letztendlich kommt der Retter der ganzen Welt. Und manche sagten auch, das fand ich auch interessant, so, ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der orthodoxe Jude war und zum Glauben an Jesus fand und aus Amerika kommt, ein Lehrer war bei uns an der Bibelschule. Und er sagte, das war vielleicht einer der Gründe auch, wisst ihr, warum der Teufel auch so getobt hat, auch gegen Israel, um das bloß auszulöschen. immer wieder diese Kämpfe und vielleicht auch so getobt hat, auch diese Versuchungen, dieses Volk nie wirklich in das Land kommen zu lassen, immer irgendwie alles dazu getan hat, dazu beigetragen hat, dass dieses Volk versprengt wird, irgendwie, dass es sich auflöst, vielleicht unter all den anderen Völkern. Das war ja auch das Problem dann von Israel gewesen, dass sie sich immer wieder mit den anderen Völkern eingelassen haben. Und dass so ein Grundgedanke dahinter steckt, fand ich sehr interessant auf jeden Fall, dass wenn das natürlich das Volk aufgelöst ist, dann kann diese Verheißung Gottes nicht mehr stattfinden. Also dass der Teufel ist ja clever, der versucht alles Mögliche. Wenn es so nicht hinbekommt, dann versucht es ebenso hinzubekommen, um das einfach aufzulösen. Und dass diese Speerspitze der Erlösung, ich nenne es mal so, dass die gar nicht erst erscheinen darf, sondern dass es verschwinden muss, aufgehen muss in der Willkürlichkeit dieser Welt unter den Menschen. Und es ist heute genau das Gleiche in unserem Leben, wisst ihr, dass wir in der Willkürlichkeit dieser Welt untergehen, aufgehen. Naja, gut, das ist deine Meinung. Das ist so das sogenannte postmoderne Denken. Viele sagen ja heute in den sogenannten Postmodernismus, das Problem des Postmodernismus besteht eigentlich darin, dass niemand mehr gegen irgendetwas ist, sondern alles hin für alles. Das bedeutet, dass du kannst sagen, was du willst. Es ist halt deine Meinung. Also wir haben heute auch mehr, schrieb ein Soziologe, wir haben heute mehr Meinungen als Überzeugungen. Ja, jeder hat eine Meinung, aber Überzeugungen, also eine klare Richtung, das ist tief drin verankert im Herzen, das ist mein Fundament, wird immer weniger. Okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Und das ist ein bisschen so, denke ich, auch das Bild, auch diese Willkürlichkeit. Wisst ihr, das geht auf in der Willkürlichkeit dieser Welt. Papst Benedikt, der noch lebt und Weltmeister geworden ist, ne? Sein Nachfolger ist kein Weltmeister geworden. Da waren die Medien, die haben das dann verglichen ein bisschen. Welcher Papst wird jetzt Weltmeister? Ne? Der deutsche oder der argentinische Papst? Aber der sagte, und darf ja alles mal hören, ne? Und er schrieb einen großen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen und der sprach damals von der Diktatur des Relativismus. Es ist alles irgendwie relativ in dieser Welt. Und letztendlich geht es dann alles in diese Willkürlichkeit, in diesen Relativismus unter. Und ich glaube das schon, dass das so ein Kampf war auch des Teufels. Wenn er es nicht so schafft, dann versucht es halt so zu schaffen. Und das ist wichtig, wisst ihr, weil das wichtig ist für uns. Genauso versucht es dann eben auch mit uns. Dass wir in der Willkürlichkeit untergehen. Und dann kann sich jeder so sein eigenes Ding zusammenbraten. Also der Retter, der Josua. Die Jordanüberquerung ist eigentlich ein Kampf. Und es ist ein Kampf eigentlich ins Ungewisse. Weil da eine ganz neue Generation herangewachsen ist. Die alte Generation ist in der Wüste geblieben. Hätten das gelobte Land einnehmen können, konnten das gelobte Land nicht einnehmen, weil sie eben in der Willkürlichkeit aufgegangen sind. Sie haben sich dann hingegeben. Sie wollten das einfach. Warum auch immer. Schwer zu sagen, kann man schwer erklären, dass es Menschen, die das erleben, Wunder über Wunder über Wunder, zum Beispiel das Wunder, dass der Herr sagt, ihr seid 40 Jahre in der Wüste unterwegs gewesen und ihr habt nie neue Kleidung gebraucht. Eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen. 40 Jahre lang laufen. Das ist ein Wunder in sich selbst. Wir lesen da so drüber weg und sagen, wow, naja, gut, interessant. Ne? Jetzt kommen wir mal zu den wirklichen Wundern. Aber das ist ein Ding, wenn du 40 Jahre unterwegs bist und auch über steinigen Boden läufst und es ist halt kein Moosboden da in der Wüste groß vorhanden. Ne? Und das ist anstrengend. Und die Kleider sind nicht kaputt gegangen. Die Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Jetzt kann man sagen, okay, die klimatischen Bedingungen, die waren eben besonders gewesen. Ja, wir versuchen uns das alles zurechtzudichten. Das ist ein Wunder, deswegen betont der Herr das ja auch, wenn du 40 Jahre unterwegs bist. Aber diese Generation musste wegsterben, weil sie eben das gewählt hat auch. Die waren ständig auf der Suche. Wenn die anderen was gemacht haben, das wollen wir auch. Wenn die tanzen, dann tanzen wir auch. Tanzen die ums Kalb, tanzen wir auch ums Kalb. Also immer dieses Ringen. Und dieses Ringen war letztendlich immer dieses Ziehen vom Teufel. Weg, 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 weg von diesem wahren Weg des lebendigen Gottes. Und das hat diese Generation das gekostet letztendlich, dass sie das gelobte Land nie sehen konnten, nie. Und dann sehen wir hier diese ganz neue Generation. Und es waren nur noch zwei letztendlich übrig aus der alten Generation. Es war eben der Josua und der Kaleb. Und der Josua und der Kaleb, die waren übrig, weil sie eben nicht in diese Willkürlichkeit aufgegangen sind. Und die haben sich auch nicht vom Volk mit wegreißen lassen in diese Willkürlichkeit. Die sagten, nee, wir wollen grad anleben. Und scheinbar war es so sogar, dass der Josua, der hatte ganz viel gelernt von Mose. Das lesen wir, wenn wir die Bibel lesen im Alten Testament, in den Büchern Mose, dass der Josua von Mose mit ins Zelt Gottes genommen wurde. Also hat er viel von ihm gelernt. Und manches Mal ist es ja so, dass tatsächlich der Lehrling nicht schlauer ist als der Meister, aber dass der Lehrling plötzlich merkt, Mensch, der hat ein besseres, feineres Gespür dafür, was tatsächlich dran ist. Und es scheint so, es ist augenscheinlich, dass der Josua ein klareres Leben lebte in der Beziehung mit dem lebendigen Gott als der Mose, weil der Mose durfte nicht ins gelobte Land. Der Mose hat sich reizen lassen. Das ist erstaunlich. Aber der Josua durfte. Das ist eine Lehre, wisst ihr, die ich da draus oft ziehe. Mir wurde das wichtig, als ich ein Werk leiten durfte, musste, sollte, wie man es auch immer nennt, ne? Dazu berufen wurde. Mir war es wichtig gewesen, ich habe mal so die Grundsätze, ich habe von Benedikt von Nursia gelesen, von den alten Benediktinermönchen, die war vor allen Dingen, weil das auch bei uns am Bodensee, wo wir einst mal lebten, da gibt es eine große Insel, die Reichenau, das war eine benediktinische Abtei gewesen letztendlich. Die Benediktiner sind da hingezogen und haben, das war denen schon die Botschaft gewesen, den innewohnenden Christus, den Menschen damals, die nur Hirsebrei gegessen haben, ne, zu verkünden in Wort und Tat. Und ich habe dann diese Grundsätze mal gelesen von dem Benedikt von Nursia, auch für diese Mönche. Und der hat den Leuten Mut gemacht, den älteren Mönchen, die jungen Mönche ranzunehmen und sie zu fragen, manchmal oft einfach mit zu fragen, was meint denn ihr dazu, zu der ganzen Sache? Weil das ist auch manchmal so, wenn du dein Leben so lebst und einfach so vorwärts gehst, du lebst auch aus deinen Erfahrungen, das ist eine Gefährlichkeit. Es ist nicht schwierig, es sind eigentlich weiter nicht so schlimm, aber wenn nur noch meine Erfahrungen zählen, also meine Erfahrungen zählen, dann wird es schon schwierig. Und dann ist es gar nicht schlecht, und dann plötzlich habe ich gemerkt für mich selbst, wenn dann diese Jungen dann manchmal einfach mitgeredet haben, ne? Und dann durfte ich auch Dinge rausziehen. Und dann merke ich, dann merkst du auch, das ist nicht alles richtig, aber es ist auch nicht alles verkehrt. Und schon scheint mir ein bisschen auch das Leben von Josua gewesen zu sein. Ich wäre interessant, wenn wir hinter den Vorhang gucken können und sehen würden, wie die beiden, der Mose und der Josua, miteinander gesprochen haben und so untereinander waren. Aber was wir wissen auf jeden Fall ist, dass der Josua und der Kaleb, die waren aus einer Generation, also aus einem Denken heraus, das war einfach anders. Und die beiden durften dann das Volk letztendlich über den Jordan führen. So war das bei denen. Die mussten lernen oder durften lernen, so Zeichen zum Aufbruch. Ich möchte nur ein paar Sachen aus dem Kapitel herausnehmen, die ich mir einfach so aufgeschrieben habe, die ich mir ein bisschen ausgearbeitet habe. Diese ganzen Kapitel kann man alle ganz anders ausarbeiten, das weiß ich auch. Aber einfach so einen Schwerpunkt zu legen. Und ich möchte den Schwerpunkt hier schon auf Jesus legen in dem Kapitel. Was mir aufgefallen ist, vielleicht ist es manchen auch aufgefallen, als wir das Kapitel hier durchlasen, hier wird zweimal der lebendige Gott betont. Der lebendige Gott, der Herr der ganzen Erde ist. Und das Interessante ist, dass sich das Volk Israel das sagen lassen musste von einer Hure. Das ist echt erstaunlich. Weil in Kapitel 3 geht normalerweise, ne, nach Adam Riese, geht immer das Kapitel 2 voraus. Und in Kapitel 2 ist es so, dass der Josua auch Kundschafter nochmal aussendet nach Jericho, weil das die erste Stadt war, die eingenommen werden sollte. Und diese Kundschafter gehen in diese Stadt und kommen nirgendwo unter, müssten sich dann verstecken und verstecken sich dann im Haus von einer Hure. Und da werden sie dann untergebracht. Vielleicht dachten sie, da werden wir auf jeden Fall nicht gesucht, wie auch immer. Aber es war dann auf jeden Fall so, dass diese Frau ihnen sagt, in Josua Kapitel 2, Vers 8, vielleicht Sachen, die das Volk Israel schon gar nicht mehr wusste. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Das ist gewaltig, ne? Würde man gar nicht denken, dass, also aus dem Mund von einer Hure kommt sowas. So eine Klarheit, so eine klare Überzeugung. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Also die war einfach clever. Ne? Die hat das alles ein bisschen beobachtet, was da lief. Und die hat ja auch ihre ganzen Checker gekannt in Kanaan. Die großen Könige, die alle bla 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 bla. Aber die hat das alles beobachtet, wie die Menschen reagieren auf das, was sie hören, was da geschieht mit Israel. Und dann plötzlich kommt diese Frau auf diese Überzeugung, das ist eine geistliche Überzeugung. Diese Frau ist auch im Stammbaum von Jesus mit. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Ich sage euch was, das ihr gar nicht wisst. Denn wir haben gehört, ihr habt es erlebt, aber wir haben es nur gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, das ist schon gewaltig so, was aus dem Mund von dieser Frau kommt. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und es mussten sie sich sagen lassen, eben. Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also bei all den Reinheitsgelübden, auch die Geboten, die Israel hatte. Und dann kommt es aus dem Mund, es ist schon interessant, aus dem Mund von einer Frau, die würden wir jetzt nicht unbedingt im Stammbaum von Jesus reinsetzen. Der Dietrich Bonhoeffer, großer Mann im Widerstand, im Nationalsozialismus, der war mal auf so einer Reise in Paris gewesen, in Notre Dame, und ging dann auch in die große Kirche rein. Und in dieser großen Kirche sah er oft Prostituierte sitzen und ein paar Zuhälter. Und er, warum auch immer, die da drin waren. Aber er hat dann für sich das Fazit gezogen. Er sagte, ich glaube, Gott kann sich besser eine betende und zu ihm mit offenen Herzen schreiende Prostituierte vorstellen, als irgendeinen eitlen Menschen, der da drin einfach ein Gebet runterrasselt und dann wieder rausgeht. Das fand ich so ein bisschen so passend zu dem Ganzen. Und was das Interessante ist, dass diese Gedanken dann in Kapitel 3 aufgenommen werden, als das Volk loszieht oder losziehen soll, Israel letztendlich Kanaan einzunehmen. Diese Worte aus dem Mund von einer Hure, wie es die Bibel nennt. Und sie werden durch diesen Mund erinnert von dem, wisst ihr, das, was Gott, was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott erwählt, sagt später mal der Apostel Paulus. Und es wird immer das Gleiche bleiben. Es wird immer das Gleiche bleiben. Das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Es wird immer gleich bleiben. Und ich glaube deswegen, weil es eben nur um Gott geht, wisst ihr, es geht nur um Gott. Es geht nicht um uns, es geht gar nicht mal um den Josua, wie clever der drauf war. Es geht nur um ihn, um seine Herrlichkeit. Wenn es nicht so wäre, dann hätten die alle einfach losziehen können. Ne? Bumm, durch den Jordan baut ein paar Flose, irgendwie kommt er darüber und dann Rambazamba da drüben. Nee, das war eine Ordnung gewesen. Und die Ordnung zuvorderst stand die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes gibt auch dann den Zeichen zum Aufbruch für das ganze Volk. Nach 3 Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen, wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Genau, ein bisschen so sagen, wenn sich diese Herrlichkeit Gottes erhebt. Brecht auch nur auf, wenn die Herrlichkeit Gottes sich erhebt. Vielleicht waren im Volk auch ein paar gewesen, die schon unruhig wurden. So Junge, das sind ja manchmal die Scharren mit den Hufen. Ne? Jetzt muss es doch irgendwann mal losgehen. Jetzt hat man so lange drüber geredet. Was sind wir da durch die Wüste gezogen und ständig haben die abends davon geredet, irgendwann werden wir ins gelobte Land einziehen. Jetzt sehen wir es doch da drüben. Jetzt können wir doch endlich mal losziehen. Das wird schon irgendwie werden. Vielleicht war es das auch gewesen, wisst ihr, diese Ungeduld ein bisschen im Volk, das nicht mehr warten können. Und es ist oft so auch im Volk Gottes, das warten müssen. Das warten müssen. Ob du kannst oder nicht, du musst. Und du kannst es dann übers Knie biegen, wie wir es so manchmal sagen, auch in unserem Leben. Und ich kann nicht mehr warten, ich muss jetzt. Ist immer schlecht. Ist immer schlecht eigentlich. Das wissen wir alle, irgendwie jeder in seinem eigenen Leben. Und ich fand es interessant, als der Michael vorhin so von den Autobahnen sprach, eben auch der Drogensucht und alles Mögliche. Und dann saß ich so da und dachte, aber ich habe ja auch Autobahnen im Kopf, Herr Jesus. Ich habe ja auch Autobahnen im Kopf, wie das Leben so zu laufen hat. Ich habe ja auch mal irgendwie mal das Leben gelernt von irgendwem anderen. Und auch das zu lernen, dass auch diese Autobahnen, dass die irgendwann mal gerade gerückt werden, das war so eine Aufgabe auch für mich. Also dieser Gedanke, Zeichen zum Aufbruch. Das Volk, das muss eigentlich, oder soll auch die Führung durch den Herrn erwarten. Und du darfst auch die Führung durch den Herrn erwarten. Und er wird auch führen. Wann? Zu seiner Zeit. Es ist seine Zeit. In Psalm 31, Vers 15 steht, meine Zeit steht in seinen Händen. In Galater 4, Vers 4 lesen wir diesen großen Spruch, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt so eine erfüllte Zeit Gottes, so ein Kairos nennen wir das, um ein kluges Wort mit reinzuwerfen. Um die Zeitpunkt Gottes, wenn Gott handelt, bumm, dann kann nichts mehr widerstehen. Und das Volk musste wieder warten, die waren dort nochmal 3 Tage. Jetzt sind wir aber langsam aufgebrochen, jetzt können wir schon mal losziehen. Warum sollen wir jetzt nochmal 3 Tage lagern? Nochmal 3 Tage bedeutet nochmal die Zelte aufbauen. Nochmal, nochmal, nochmal. Und in unserer Logik, eigentlich würden wir sagen, sinnlos. Das ist ja eigentlich... Pff. Aber das sind so diese Wege Gottes. Letztendlich wird später der Apostel Paulus schreiben, dass Geduld auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Geduld ist auch ein Zeichen oder vielleicht das Zeichen, ich sag mal vielleicht, ich für mich bin fast überzeugt davon, dass es das Zeichen ist, dass Christus wirklich gegenwärtig ist. Weil sich dieser Friede Jesu breit macht, diese Ruhe. Nicht der Aktivismus vom Geist dieser Welt, der ein teuflischer Geist ist, der muss ständig was machen. Ist ja auch dieses, Uwe hat es vorgelesen, die Tage, ne, die Wein, das Wasser zu Wein und so. Und Jesus sagt dann mal zu seinen Jüngern, eure Zeit ist alle Zeit. Ihr könnt ständig irgendetwas machen. Aber es geht um Gottes Zeit. Um das geht's. Es geht um das, wann er sagt, jetzt ist es los. Jetzt geht's los. Und diese Zeichen auch zu erkennen für unser Leben. Und letztendlich kann nur der wirklich ganz bewusst Gottes Führung erfahren, der auch seine Gegenwart erfahren hat. Und hier geht es um die Gegenwart Gottes im Volk. Die Lade, die Bundeslade. Immer ein Ausdruck seiner Gegenwart. Da bin ich. Deswegen war das ja auch so wichtig. Später dann, wenn wir weiter durch die Bibel lesen, war das wichtig gewesen, letztendlich von den anderen, von den Philistern, denen die Bundeslade zu rauben. Das ist fast wie so eine Fahnenschlacht. Die rauben wir denen. Und wenn wir denen die Bundeslade geraubt haben, den Israeliten, dann haben wir ihnen praktisch ihren Gott geraubt. Das war was so der Gedanke dahinter. Wenn wir den Tempel zerstören, dann haben wir ihren Glauben zerstört. Wenn wir den ans Kreuz hängen und begraben, dann haben wir denen den Glauben zerstört. Dann ist es vorbei, diese ganze Story. Ist immer wieder das Gleiche. Das müssen wir loswerden. Also das Bild hier ist der Gegenwart Gottes. Hudson Taylor, ein so großer Mann Gottes, nenne ich jetzt einfach mal, der die China-Inland-Mission oder durch den die China-Inland-Mission entstanden ist, der sagte mal, erwarte nicht deinen Weg immer offen zu sehen, wenn du im Glauben wandeln willst. Die Israeliten in der Wüste wurden von Gott geführt. Sie wussten nicht, wann die Wolke sich erheben und das Zeichen zum Aufbruch gegeben werde. Wenn die Wolke sich erhob, wussten sie nicht, wohin oder wie weit sie gehen werde. So ist es mit uns. Das hat mir auch so geholfen, wisst ihr, auch für unsere Wege. Wir sind einen neuen Weg jetzt gegangen und jetzt, natürlich fragen mich Leute, bleibt ihr euer ganzes Leben lang dort? Was macht ihr da? Wie wird es alles werden? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur daran erinnert worden, ein Freund von mir, der ging nach Kirgisien, der hat die ganze Sprache gelernt. Und nach 4 Jahren, nachdem er die Sprache gelernt hat, hat ihn die Missionsleitung nach Deutschland zurückbeordert. Und ich weiß genau, wie ich über ihn geredet habe. Weiß ich ganz genau. Sinnlos, Geld rausgeworfen, totaler Blödsinn. Was machen die da? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass Gott irgendwas hätte machen können in seinem Leben. Weil das gar nicht reinpasst in mein Denken. Nö, also wir haben Geld ausgegeben, das muss auch Sinn haben. Wisst ihr, so ein Gedanke. Und so denken wir, so denken wir. Und das ist weltliches, teuflisches Denken. Gott kann einfach führen, weil es souverän ist, wie er will. Und er führt auch so, wie er will. Die Wichtige ist nur, dass er führt. Das ist alles. Das ist alles, was wir wissen müssen, dass er führt. Wie er führt, das ist seine Sache. Wichtig ist zu wissen, dass er führt. Dass er das Zentrum ist, wisst ihr? Dass das Zeichen zum Aufbruch klar ist. Und wir sehen das ja im Alten Testament, an ein paar anderen Stellen, gerade so in den ersten Büchern Mose, das Volk, ein paar Tage unterwegs, Zelte aufschlagen. Ein ganzes Volk, Leute, ein ganzes Volk, eine Stadt wie, ich weiß nicht, wie viele Leute leben in Hannover? 500.000, ne? Viermal so viel. Viermal so viel in der Wüste unterwegs. Die ganzen Zelte aufgebaut, alles wieder aufgebaut. Und dann plötzlich nachts erhebt sich das wieder. Ja, klasse. Also, jetzt hat man eigentlich gedacht, das ist die Führung Gottes. Es ist nicht wichtig, wann. Und es ist auch nicht wichtig, wie. Es ist nur wichtig, dass ich weiß, er führt. Und dass ich fähig bin, fähig werde, das zu sehen, zu erkennen, sensibel zu werden, dass er führt. Das kommt mir so in diesen ganzen Gedanken, wisst ihr? Dass der Herr es deutlich macht, wann die richtige Zeit zum Aufbruch herrscht. In Epheser Kapitel 5, Vers 10 lesen wir zum Beispiel, dass wir prüfen sollen. Dass wir aufgefordert sind zu prüfen, was ist richtig in dieser Welt. Aufgefordert sind auch, denke ich, auch die Stimmen in dieser Welt zu prüfen. Die Möglichkeiten, die uns vor den Füßen liegen, zu prüfen. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft es. Und ihr könnt es prüfen, wenn der Herr in eurer Mitte ist. Weil wenn der Herr in eurer Mitte ist, dann ist sein Geist der Geisterunterscheidung in eurer Mitte. Und dann könnt ihr prüfen. Und prüfen dauert manches Mal eine gewisse Zeit. Es dauert seine Zeit. Manches Mal ist die Prüfung schnell abgeschlossen, dass ich weiß, aha, das ist es. Und manchmal kann es ein bisschen dauern. Wie auch immer, seine Zeit. Wichtig ist, dass er das Zentrum ist. Wichtig ist, dass du nur losziehst, wenn du siehst, die Herrlichkeit Gottes treibt mich an. Um das geht's. In dem Allem. Und das ist natürlich widerspricht unserer westlichen Logik. Weil wir haben Langzeitprogramme. Die legen wir aus auf 5 Jahre, 10 Jahre, nächsten 15 Jahre. Da wollen wir hin. Und das ist an sich nichts Schlechtes, wisst ihr. Wir sagen es immer, es ist an sich nichts Schlechtes, solange man immer noch flexibel bleibt. Die Wahrheit ist, die allerwenigsten, die das gemacht haben, bleiben flexibel. Weil wir sagen, nee, das sind unsere Ziele. Und dann plötzlich kommt's, das sind unsere Ziele. Und so Punkt ich anfange und sage, das sind meine Ziele, dann wird es schon schwierig. Dann ist es gar nicht schlecht, mal wieder innezuhalten und zu sagen, oh, ja genau, vielleicht habe ich da jetzt was vermischt. Wenn ich mit meine Ziele deine Ziele nenne, preis den Herrn. Aber wenn es wirklich jetzt nur noch meine Ziele sind, aus was für Gründen heraus auch immer, umkehren. dann habe ich das nicht mehr gesehen, dass du führst. Was da drin ist in der Führung auch, was mir da drin wichtig geworden ist, die Majestät des Herrn. Da sollen zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, damit den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Gedanke, wisst ihr, wenn Jesus zum Beispiel nur noch unser guter Kumpel ist. Gar nicht mehr der Weg. Nur noch guter Kumpel. The Buddy von nebenan. Gar nicht mehr der Weg. Wisst ihr, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Das Geheimnis, dass er in uns kommt, mit seinem Geist und in uns lebt und dass es so, ich nenne es mal so, das Wort so intim wird. Und dass er trotzdem der andere bleibt, der lebendige Gott. Dass nicht ich über ihn bestimme, sondern er immer noch bestimmt über mein Leben, weil er mein Leben ist. Dass es nicht so vorkommt und das auch ein bisschen in einer Zeit der Willkürlichkeit, wisst ihr, kann es auch voll untergehen. In einer Zeit, in der alles gleich ist, kann es völlig untergehen. Dass er immer noch dieser eine bleibt, der ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass er der bleibt, der ist, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt ohne mich nichts tun. Ich kann ohne euch jede Menge tun. Aber ihr könnt ohne mich nichts tun. Das ist für mich auch manchmal so diese Spannung, wisst ihr, in dem, ja, diese Intimität, dass er in uns lebt, dass wir sagen dürfen durch den Geist Gottes, wie später der Apostel Paulus schreiben wird, aber lieber Vater, wir würden es übersetzen mit Papa, lieber Papa. Und auf der anderen Seite doch dieser Herr bleibt, der erhoben ist und der wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Dieser König aller Könige, der Herr aller Herren, der einzig wahre Gott. Das ist schon das Geheimnis, dass er uns so nahe kommt und trotzdem das so andere bleibt. Und das kam für mich da ein bisschen mit raus. Das soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Es ist gar nicht schlecht, wenn Jesus eben, der lebendige Gott, nicht einfach nur so ein bisschen untergeht, sondern wenn immer noch Stück so diese gewisse Abstand bleibt, wisst ihr. Und es ist kein Widerspruch für mich. Kein Widerspruch. Weil der Abstand für mich ist ein bisschen so, du bist der Sieger, nicht ich, Jesus. Du bist der gute Hirte, nicht ich, Jesus. Du bist der Brotvermehrer, nicht ich. Du bist der, der übers Wasser geht, nicht ich. Du bist der, der mir sagen kann, steig aus dem Boot, wie es in Matthäus Evangelium Kapitel 14 ist. Und lauf auf dem Wasser, das kannst du sagen. Aber ich will auch nur aussteigen, wenn du das sagst. Du bist der, der mir die Hand reicht, wenn ich untergehe, damit ich gar nicht Wasser schlucken muss. Und damals war noch kein Wasserverschmutzung. Hätte ruhig ein bisschen schlucken dürfen, der Petrus, ne? Aber Jesus hat es nicht zugelassen. Auf dem See Genezareth. So diese Gedanke, diese Majestät des Herrn, diese 2000 Ellen sind so ca. 450 bis 500 Meter. Für mich ist so der Gedanke dann mitgeschwungen oder schwingt hier mit aus 1. Petrus Kapitel 3. Da spricht der Apostel Petrus selber, heiligt den Herrn in euren Herzen. Heiligt den Herrn in euren Herzen. Also mit anderen Worten, wisst ihr, gebt ihm den abgetrennten Raum in euren Herzen. Gebt nicht deiner Frau den abgetrennten Raum in deinem Herzen. Gebt nicht deinen Kindern den abgetrennten Raum in deinen Herzen. Gebt nicht deiner Lust den abgetrennten Raum in deinen Herzen. Deinen Möglichkeiten den abgetrennten Raum in deinen Herzen. Sondern heiligt den Herrn in Vers 15, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Heiligt den Herrn. Weil, wenn ihr den Herrn heiligt, vom denke ich, wisst ihr, der fügt es ja alles zusammen in einer wunderbaren Art. Der gibt doch auch die Gewichtung dann in dem allen. Wie das richtig zu laufen hat. Wie zum Beispiel die Ehe richtig zu laufen hat, wisst ihr? Wie das richtig zu laufen hat, wenn manche sind hier, die sind noch gar nicht verheiratet, aber die wollen heiraten. Wie das richtig zu laufen hat, so Beziehungen aufzubauen. Dass der Herr das Zentrum ist da drin. Wie das zu bedeuten hat, wenn ich einen Studienplatz wählen soll. Soll ich überhaupt einen Studienplatz wählen? Ach ja, die Logik sagt mir in Deutschland, Abitur, studieren. Und wenn ich Schwabe bin, dann, was bleibt anders übrig als Maschinenbau? Das ist so ungefähr, also ist jetzt ein Klischee. Okay, seht ihr, es gibt auch schwarze Schwaben, wie ein Reini, die Sozialpädagogik studieren. Aber allgemein ist es so ein bisschen, ne? Ist ein bisschen, um euch zum Lachen zu bringen. Ist natürlich nicht immer so. Aber dieser Gedanke ist, heiligt den Herrn. Wisst ihr, sorgt dafür, dass er wirklich diesen Platz da drin hat. Dass er diesen Raum einnehmen darf, dass er den Raum gewinnen darf. Ich denke jetzt, mit dem Gedanken will ich auch schließen, wisst ihr, machen ja morgen weiter. Aber dieser Gedanke, heiligt den Herrn. Ich denke jetzt gerade an einen wirklich lieben Burschen, der alle möglichen Therapien schon durchlaufen hat. Und ich glaube, dass er mit Jesus leben will. Ich glaube das wirklich. Und ich glaube, dass Jesus mit ihm leben will. Aber der hat eine Sache, den heiligen Platz in seinem Herzen gegeben. Ich will einmal was erreichen, was alle anderen vor mir schon erreicht haben. Und das ist sein großer Traum und den jagt er nach. Und ich habe ihm ein paar Mal gesagt, lass das. Ich verstehe dich nicht zur Gänze, weil ich dein Leben nie gelebt habe. Aber ich gebe dir nur den guten Rat, lass das. Jag nicht den Traum nach, einen Job zu haben. Ist nichts Schlechtes. Versteht es nicht verkehrt. Jag nicht den Traum, aber trotzdem jag nicht diesen Traum nach. Jag nicht den Traum nach, die Frau des Lebens zu bekommen. Ich will jetzt endlich auch mal eine Frau oder einen Mann. Heilig den Herrn. Weil das wird deine heilige Kuh. Nicht die Frau, sondern der Beruf, okay? Aber die Frau kann es auch werden, ne? Also, hat mir meine Bäuerin gesagt, ne? Die sagte, die hat die Kühe so von der Weide runtergetrieben, ne? Und ich bin gerade so vorbeigerannt. Und dann sagt sie, geh jetzt weiter, du dummes Huhn. Zu der Kuh, ne? Und dann sagt sie, ja, das ist eine Kuh. Und dann sagt die Bäuerin zu mir, wenn ich zu ihr sage, geh weiter, du dumme Kuh, ist sie beleidigt mit mir. Aber ihr versteht es, wisst ihr? Diese heilige Kuh, wie man es so nennt. Und es ist so. Und jeder von uns, glaube ich, jeder von uns irgendwie, glaube ich, hat so diese, ja, nimm mir dieses Bild, vergebt mir ihr Frauen. Ne? Ich meine euch ja nicht persönlich. Das ist ja nur diese Redewendung. Jeder von uns hat ja diese heilige Kuh im Leben. Und dem kann ich nachrennen, wisst ihr? Und das bestimmt dann auch mein Leben. Und es führt hundertprozentig, und das hat nicht immer bloß mit Drogen zu tun, in allen Bereichen in unserem Leben, das führt nur zur Enttäuschung. Weil von dieser heiligen Kuh erwarte ich Besonderes. Da erwarte ich alles, da erwarte ich mein Glück, da erwarte ich meine Befriedigung, da erwarte ich, was ich gerade immer in Worte fassen kann. Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, an dem ich merke, nee, das kann die ja gar nicht erfüllen. Und letztendlich kann das nur Christus. Es kann nur er. Es kann nur er. Und Apostel Petrus, glaube ich, hat es mit ganzem Herzen geschrieben, weil er wusste, von was er schreibt. Er wusste, von was er schreibt. Ich glaube, er hat auch viel so gelebt, wisst ihr. Er hat alles Mögliche vielleicht in seinem Herzen geheiligt, aber nicht wirklich das erkannt Christus. Und ich denke, dass ihm das wichtig wurde. Heiligt ihn in euren Herzen, Leute. Von ihm her, wisst ihr, vom Geber des Lebens, vom Bestimmer des Lebens, vom Gott des Himmels und der Erde, nennen wir es mal so weiter, wie es die Rahab genannt hat. Von ihm her wird es richtig regiert. Von ihm her kommt das richtige Zeichen zum Aufbruch für dein Leben, wohin es auch immer gehen muss. Von ihm her wird die Zeit auch bestimmt. Und ich glaube, das bedeutet auch dieses Wort von Jesus, komm doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und Ruhe geben. Und ich muss mich selbst oft wirklich an der eigenen Nase fassen und ich merke dann auch, wie ich gejagt bin. Ich lasse mich jagen. Und ich merke dann, ich komme nicht zu dir, Jesus. Also mit anderen Worten, du bist ja schon da. Aber ich lasse dir nicht diesen Raum. Ich lasse dir den Raum nicht. Und da jetzt praktisch noch zu schließen damit, ich merke das gerade, wenn wir in Serbien unterwegs sind, das ist was ganz was Neues für uns. Ich habe das seit 15 Jahren nicht mehr erlebt. Ne? So total neu. Und ich bin unzufrieden, ich bin unruhig, ich bin lieblos und ich habe plötzlich wieder Angst vor diesem Berg an Sprache, überhaupt keine Ruhe, ich komme kaum aus dem Bett raus und das nenne ich jetzt nicht bloß nur, wisst ihr, teuflische Attacken. Das ist fast ein bisschen, also es ist interessant, wie das ist jetzt plötzlich, dieses neue Erleben. Ne? Und ich glaube für mich selber auch diese Worte, weißt, Heinz, du musst mich wieder heiligen in deinem Leben. Ich lasse dich das wieder erleben. Ne? Das andere, weil vielleicht waren die 15 Jahre, die sind vielleicht ein bisschen zur Gewohnheit geworden. Ne? Weißt? Das war so ein Gewohnheitsleben dann plötzlich. Ist nicht für jeden schlecht, aber es kann, ich habe gemerkt, Mensch, das ist echt ein Ding. Und ich merke, dass ich habe keine Lust mehr zum Beten plötzlich. Das ist crazy. Das habe ich noch nie so erlebt. Noch nie so. Immer ein bisschen schon, aber noch nie so. Und plötzlich sind Dinge in meinem Herzen wieder, die da aufbrechen, wo ich mir selber sagen muss, du heilige Jesus in deinem Herzen rein. Heilige Jesus in deinem Herzen. Also es geht den Menschen wie den Leuten, sagt man so in Deutsch. Aber wisst ihr, jeder hat so seine Autobahn. Das fand ich ein guter, wichtiger Gedanke. Aber es ist wichtig, dass Christus, ich sag mal, am Ende dieser Autobahn steht. Und dass er die treibende Kraft auf dieser Autobahn ist. Und das muss ich selbst durchexerzieren wieder, für mich selber. Und ich glaube, deswegen brauchen wir auch das Gebet füreinander, wisst ihr. Wirklich. Das schafft niemand allein. Dass wir uns einander immer wieder auf Jesus hinweisen, aufeinander, auf Jesus zu beten, ich nenne es mal so. Schafft niemand für sich allein. Das ist so wichtig. Diese gute Gemeinschaft derer, die mit Jesus unterwegs sein dürfen und sich gegenseitig ermutigen und schon mal, hey, guck mal da drauf. Lass ihn im Zentrum sein. Und wenn ich merke, bringt ja auch nichts, wenn ich nicht sage, lass ihn im Zentrum sein, lass, sondern dass ich beginne zu beten und sage, Mensch, David, das mache ich für dich. David war bei uns an den FSJ gemacht. Von ihm habe ich viel gelernt. Echt? Da lacht er, aber es ist so. Es ist eine tolle Sache, unterwegs sein zu dürfen miteinander. Und die tollere Sache ist, wenn die Herrlichkeit des Herrn am Anfang steht. Und ist alles dann auch bestimmt. Und das möchte ich heute, das war mir so der Punkt für heute, mir wichtig. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich preise dich über deine Freundlichkeit und Güte, Herr, und dass du wirklich dieser Gott des Himmels und der Erde bist. Wie mögen da die zwei Spähe gelauscht haben, als sie das aus dem Mund von einer Hure hören mussten. Wie mögen sie gelauscht haben, als sie sich vielleicht selbst so Gedanken machten, so Strategien überlegt haben, wie man da dieses Land einnimmt, wie man diese Stadt einnimmt und wie man mit diesen Menschen fertig wird. Und letztendlich so eine simple Wahrheit aus dem Mund von so einer simplen Frau hören. Und mit dieser simplen Wahrheit zurückkehren. Und diese simple Wahrheit letztendlich das Volk dann auch bestimmt hat. Und Herr, lass uns in diese simplen Wahrheit heute wandeln, dass du Gott des Himmels und der Erde bist. Lass uns in dieser simplen Wahrheit wandeln, auch dass du das Zeichen auch zum Aufbruch, selbst zum Aufbruch für ein Gespräch geben musst. Ja, und Menschen sein, die auch in dieser Geistesgeduld wandeln dürfen in dieser Stadt. Wissend, dass, Herr, wenn du in uns lebst, wenn du das Zentrum bist, aus uns ja Ströme lebendigen Wassers fließen, die kann ja niemand aufhalten. Und dafür danke ich dir. Herr Jesus, ich preise dich. Ich preise dich über deine Treue und Gerechtigkeit. Ich preise dich über deine Heiligkeit, über deine Schönheit und deine Majestät, deine Kraft zu heilen und ins Licht zu führen. Und Herr, ja, einfach so miteinander, wie wir hier sind, darf ich dich auch preisen, weil ich dich bitten darf, dass du einfach diesen Raum wirklich voll einnimmst, der dir allein gebührt, auch in meinem Leben. Dieses, ich kann das nicht, ich weiß es gar nicht so richtig würdig, was es bedeutet, dich zu heiligen, Herr, diesen, ja, diesen Raum zu lassen. Aber ich danke dir, dass ich dich bitten darf, dass du mich das lehrst und auch gerne lehrst und dass du uns alle gerne lehrst, in dem Allen, uns führst. Und jeder hat so seine eigene Autobahn, so ein gutes Bild. Und möchtest du schenken, dass du der bist, der auf dieser Autobahn fährt und letztendlich auch dieses Ziel dieser Autobahn bist da. Nur so wird's gut, wenn du der bist, der im Zentrum steht. Und wir können das nicht, aber wir dürfen bitten, dass du uns das lehrst, was das bedeutet. Amen. Amen.